Guten Morgen. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wie deine Woche war, wie deine Woche vielleicht noch wird, die Hitze dich plagt, aber ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Und ich freue mich, dass du heute Morgen hier bist und dass du mit dabei bist und wie wunderbar es ist, dass wir gemeinsam Gottes Wesen, seinem Tun, seinem Wirken nachjagen dürfen, ihm begegnen dürfen durch die Bibel. Ich möchte gleich starten mit dem Bibeltext, der uns eine Situation mitnimmt, in der der Sohn Gottes, also Jesus, dieser Jesus stößt mal wieder einige Menschen vor den Kopf. Und wir befinden uns im Neuen Testament, also im Teil der Bibel, der sich mit dem Leben und Wirken Jesu und mit der jungen Kirche beschäftigt. Der Titel meiner Predigt heute Morgen ist Maßstab Barmherzigkeit. In Matthäus 9 lesen wir: Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus und Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich habe was aus meinem früheren Leben mitgebracht. Das hat mich während meines ersten Studiums sehr, sehr begleitet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Gegenstand erkennt. Das ist ein Lineal, ein besonderes Lineal. Es hat drei Seiten für alle, die den Podcast anhören oder die Übertragung sehen. Es hat drei Seiten, insgesamt 6 verschiedene Maßstäbe sind dort drauf eingezeichnet. Und es hilft enorm, wenn man einen Plan hat. Also mein erstes Studium war der Innenausbau. Und wenn man einen Plan hat oder einen Entwurf und die richtige Größe eines Bettes, eines Schrankes einzeichnen möchte, ohne das groß umzurechnen, dafür sind hier die gängigsten Maßstäbe drauf. Auf dem Plan steht dieser Maßstab und auf diesem Lineal sind der passende Maßstab, der dazu passt. Der schlimmste Fehler, den man natürlich begehen konnte, war sich im Maßstab irren. Und als Folge davon ist der Schrank viel zu groß oder viel zu klein oder das Bett passt nicht oder was auch immer. Wenn ich solche Begegnungen lese, wo Jesus was tut und die Menschen um ihn herum, egal ob es die Jünger sind, egal ob es die Pharisäer sind, egal wer, das, was Jesus tut, als skandalös betrachten und sich auf Gesetze berufen, dann habe ich oft das Gefühl, da arbeiten zwei Leute mit unterschiedlichem Maßstab. Falsche Brille. Die Schriftgelehrten, das Volk und auch auf die Jünger schauen sich das an. Sie legen einen Maßstab an. Sie nehmen dieselbe Sache wahr. Sie sehen das, aber sie messen ein anderes Ergebnis. Und was bei Jesus vielleicht 3 Zentimeter sind, sind bei den Pharisäern 7,8. Und sie schreien: Viel zu groß, Jesus, viel, viel, viel zu groß. Wie kannst du nur? Und vielleicht, nur ganz, ganz, ganz vielleicht, passiert das auch in Gemeinden wie der unseren. Wir sehen Menschen um uns herum handeln, wir sehen die Gemeindeleitung handeln, wir sehen Bereichsleiter Entscheidungen treffen, wir sehen unsere Geschwister und wir denken uns, das stimmt nicht überein mit meinem Denken. Wo ist der Fehler? Wir bemerken und wir sehen dieselbe Sache, aber wir messen ganz unterschiedlich. Wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Für den einen ist es ein Hinweis, für den anderen schon eine Beleidigung. Für den einen ein passendes Outfit, für den anderen pure Unzüchtigkeit. Für den einen Hingabe, pure Hingabe mit allem, was ich habe. Für den anderen Lieblosigkeit. Für den einen alles, was er an Kraft hat, schleppt er sich zu der Aufgabe. Für den anderen, der sieht nicht genug Bemühen. Und Jesus zeigt diese Diskrepanz. diesen Unterschied anhand eines Zitats aus Hosea 6, Vers 6. Da steht: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Eine andere Übersetzung, die Schlachtübersetzung, sagt: Denn an Liebe habe ich wohlgefallen, nicht am Opfer. Ich will das ein wenig ausführen, damit man versteht, was hier meiner Meinung nach passiert, was gemeint ist. Jesus zitiert diese Stelle aus Hosea zweimal. Einige Kapitel später, als die Jünger am Sabbat Ähren, also Getreide, abpflücken und essen, streng genommen also ernten, kritisieren die Pharisäer sie dafür. Und auch hier antwortet Jesus wieder mit diesem Zitat aus Hosea. Dieses Zitat war ihm wichtig, die Aussage war ihm wichtig, denn sie setzt einen neuen Maßstab an. Zurück zu unserer Geschichte mit den Zöllnern. Du wirst dich vielleicht fragen, was war überhaupt der Grund für diese Aufregung? Wenn ich mit einem vom Zoll esse heutzutage, dann bin ich da gespannt drauf, da freue ich mich drauf. Er erzählt mir vielleicht was von Schmugglern, er erzählt mir was von kuriosen Funden im Handgepäck am Flughafen. Auf Streife mit den Zöllnern, so mäßig, wie im Fernsehen. Zur Zeit Jesu aber waren die Zöllner Volksverräter. Sie kooperierten mit den Römern, sie waren das Sinnbild für Gier und Betrügerei. Die Römer verpachteten ihre Gebiete und einnahmen an Zollpächter und diese dann wieder an Unterbeamte, wie zum Beispiel den Matthäus. In Israel waren es also die Juden, die für die Römer die Steuern eintrieben und die Juden dann quasi eine fixe Pacht, immer gleich, egal wie die Ernte war, wie alles andere war, abgaben und dann schauten, wie sie vom Volk diese Steuern bekamen. Und natürlich nutzten sie das aus, um sich selbst zu bereichern. Sie hatten Macht und missbrauchten diese oft. Durch den täglichen Kontakt mit den Römern, mit den Heiden, machten sie sich unrein. Der Begriff des Zöllners wurde daher fast gleichgesetzt mit dem des Sünders. Vergleichbar ist das vielleicht für unsere Zeit, wenn ich persönlich sehr, sehr viel im Rotlichtviertel verbringen würde. Mit schweren Jungs, Drogendealern und Prostituierten unterwegs bin. Und ihr seht mich im Favoritpark laufen, fünf so Schränken und ein paar Frauen mit so ganz kurzen Röcken. Denkt: Hä, Niklas, was ist bei dir? Ich bringe dich hier mit in die Gemeinde. Stellt mal vor, auf einmal halbe Saal voll, solche Schränke. Und ihr fragt euch: Was ist jetzt mit ihm? Was hat er? Das Essen damals war mehr als Nahrungsaufnahme. Es war Zeichen von Gemeinschaft, von Gemeinmachen, von Intimität. Durch diesen Kontakt mit Sündern wurde man unrein. Wenn man zeigen wollte, dass man gehorsam war, dem Gesetz verpflichtet war, dass man ein rechtschaffender Mensch war, dann ließ man sich nicht blicken bei den Sündern. Von jemand, der unrein ist, von einer Sünderin, von dem halte ich mich fern. Mit denen esse ich ganz bestimmt nicht. Man wechselt die Straßenseite, man meidet die Wohnorte, wo die Sünder wohnten. Man zeigt sich nicht mit ihnen. Und diese Innigkeit, die Jesus hat, mit den Zöllnern und Sündern, die stieß bei den religiösen Führern immer wieder auf. Sie war ein Dorn im Auge der Synagogenvorsteher und Priester. Ein Ärgernis derer, die versuchten, die Gebote des Alten Testamentens mit allem einzuhalten, was sie hatten. Das war eine Last, diese Opfergesetze, diese Reinheitsgesetze. Es war so ein Act. Die Gemeinschaft, die Jesus hatte, war nicht Rechtfertigung des Verhaltens, sondern ein Zeichen der helfenden Liebe für die Menschen. Einiges, was von dem, was ich jetzt erzähle, was da jetzt folgt, das haben sehr, sehr intelligente Menschen formuliert und ich fasse das zusammen und gebe es euch sinngemäß weiter. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, das im Gesamtkontext zu sehen, wenn es dort heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Jesus nennt sie Kranke, die einen Arzt brauchen, nicht Sünder, die dem Richter überführt werden. Er beschreibt sie als Menschen, die Hilfe benötigen, die leiden, über die eine Krankheit kam. Als Menschen, die nicht nur Täter, sondern auch Opfer der Sünde sind. Aber natürlich legen die Schriftgelehrten den Maßstab an, den sie kennen, auf den sie ihr Leben bauen, die Reinheit, die Heiligkeit, das Gesetz der Tora. Und natürlich sieht es für den, der der Messias sein soll, nicht sonderlich gut aus, wenn er mit den Zöllnern ist. Die Juden mit der Tora, also die 5 Bücher Mose und die Gesetze, die darin enthalten sind, die haben einen folgenden Blickwinkel. Dadurch, wie sie geprägt werden in ihren Schulen, in ihrer Erziehung, haben sie den Blickwinkel, wie nimmt meine Heiligkeit, meine Reinheit am wenigsten Schaden? Nochmal. Sie lernen ihr ganzes Leben lang, wie nimmt meine Heiligkeit, meine Reinheit am wenigsten Schaden? Natürlich bin ich da nicht mit Sündern. Wenn Jesus also zitiert diesen Vers aus Hosea, um diese Heiligkeit, diese Reinheit zu enthalten, wurde geopfert. Deshalb gibt es Kapitel über Kapitel zu den einzelnen Opfervarianten am Anfang von Mose 3. Diese Opfer wurden benötigt, um von Schuld, Sünde, von persönlicher Verunreinigung, aber auch von der Verunreinigung durch andere Menschen oder auch Gegenstände sich zu befreien. Wenn Jesus jetzt also sagt, es geht um Barmherzigkeit, nicht um Opfer, sagt er damit auch, Barmherzigkeit ist wichtiger als Reinheit. Jesus hebt Gesetze des Alten Testaments auf. Er weicht diese auf, aber er verschärft auch einige. Wenn ihr durch die Bibel blättert, dann hat Jesus immer das Ziel, dass Barmherzigkeit wächst. Er verschärft die Passage zu Ehebruch, er verschärft die Passage zu Mord in der Bergpredigt, aber er weicht auch Gesetze auf, wie zum Beispiel zu den Speisen oder zu den Sabbatgesetzen. Wenn durch das Heilen am Sabbat die Barmherzigkeit wächst, wenn Hungrige zu essen bekommen, dann weicht Jesus diese Regelung auf. Wenn Leben geschützt werden, wenn Ehen und Familien bewahrt werden, dann verschärft er diese Regelung aus dem Alten Testament noch. Die Barmherzigkeit soll wachsen, denn er sieht, wie diese Reinhaltung, wie diese Frömmigkeit da im Weg ist. Wie dieses mechanische Opfern nicht Gottes Liebe und Barmherzigkeit aufzeigt. Nein, die Barmherzigkeit und die Liebe wird geopfert für die Korrektheit. Der Kranke, der Notleidende wird links liegen gelassen, nur um Korrektheit und Heiligkeit zu bewahren. Aber Gott sagt, er will Barmherzigkeit, er will nicht Opfer. Und Jesus verdeutlicht das Gleiche nochmal im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Während der Priester und der Levit um ihre Reinheit, um ihre Heiligkeit bemüht sind. Sie wollen nicht einen vielleicht Toten anfassen. Da kommt der unreine Sünder, der Samariter, um zu helfen. Jesus ist mit Sündern. Er lässt sich berühren von einer blutflüssigen Frau. Er lässt die Ehebrecherin davonkommen. Alles gegen die Reinheit. Heiligkeit nach dem Maßstab Jesu besteht im barmherzigen Verhalten, nicht in der Absonderung als Elite. Und wir können uns heute Morgen diese Frage stellen. Haben wir, vielleicht auch ganz unbewusst, Mindestvoraussetzungen für Gemeinschaft? Mindestvoraussetzungen für Hilfe? Mindestvoraussetzungen, um barmherzig zu sein? Kann bei mir jeder kommen? In mein Umfeld? Bin ich da? Setze ich diesen Maßstab an? Steht bei mir Barmherzigkeit im Vordergrund, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin? Oder denke ich mir, ja, so wie die lebt mit ihrem Freund zusammen in einer Wohnung, braucht die sich nicht wundern, wenn das zu Brüche geht und dann weint sie und dann ist sie traurig und es hat nicht geklappt und Verlobung und schwierig. Puh, ja. Sind wir als Gemeinde offen für die Menschen, die anders denken? Nicht als Rechtfertigung ihres Denkens, ihrer Lebensweise, sondern als liebende Hilfe Jesu, damit sie Jesus kennenlernen. Das Leben vieler Sünder, unter anderem auch Matthäus, hat sich radikal geändert, aber nachdem er Jesus begegnet ist. Schaffen wir als Gemeinde, schaffe ich als Person bewusst Raum dafür? Spannende Frage, oder? Vielleicht lasst uns drüber nachdenken, was Barmherzigkeit ist. Und ich finde, für mich persönlich ist Barmherzigkeit mega schwer zu fassen. Was ist Barmherzigkeit? Was ist der Unterschied zu Gnade? Ist es ein Mitleidzeigen Gottes? Vielleicht kann man es so sagen. Barmherzigkeit ist die Rettung vor einem Schicksal, vor einer Not. Gnade ist die Ausweitung der Freundlichkeit gegenüber jemandem, der es nicht verdient hat. Bei Gott
Gott bezeichnet, oder bei Gott ist die Barmherzigkeit seine unerschöpfliche, helfende Liebe. Bei Menschen, wenn wir so von Barmherzigkeit reden, dann geht es ja oft um das Mitleid, um das Mitgefühl. Und ich bin auf eine Geschichte gestoßen, die sich nur etliche Verse nach dieser Situation mit den Söllnern abspielt. Und das mit dem Maßstab Jesu, dieser Barmherzigkeit, das trifft diese Geschichte sehr gut. Und im Zuge der Vorbereitung habe ich zu dieser Stelle einen sehr, sehr lehrreichen Podcast eines Theologen, Martin Benz, mit sehr, sehr viel historischem Hintergrund und Informationen gehört. Und man muss nicht mit allem, was Martin Benz sagt, einverstanden sein, aber dieser er hat ein tiefes Verständnis vom Judentum und von diesem historischen Setting, in dem das war. Das möchte ich euch einfach viele Infos da weitergeben. Und diese Geschichte, die habe ich das erste Mal gefühlt verstanden. Und sie hat mich tief bewegt und ich gebe euch das einfach weiter, weil sie Gottes Liebe größer macht und sichtbarer macht. Und die Geschichte findet sich sowohl in Matthäus, Markus, auch Lukas. Und wenn ich nachher eine Info erwähne, die ihr vielleicht nicht in dem Markus-Text findet, dann könnt ihr in den anderen Evangelien blättern und dann steht dann, dass das Mädchen 12 war und steht dann da nicht. Genau. Nur, dass ihr wisst, also wir lesen Markus 5, Vers 21. Und Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und fleht ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte sie dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran, berührte sein Gewand. Andere in Matthäus steht, sie berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich herum und fragte die Leute: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten: Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Und Jesus sagt dann: Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Und dann geht Jesus weiter zur Tochter des Jairus. Und das ist quasi eine Geschichte in einer Geschichte. Das Leiden der blutflüssigen Frau, diese Begegnung, die habe ich zwar wahrgenommen, aber ich habe nicht sehr viel darüber nachgedacht. Einfach, für mich war das einfach: Oh, hier wird jemand gesund, Geschichte. Und es war immer mehr der Rahmen rundherum, dieser Jairus und seine Tochter, der bei mir hängen blieb. Vielleicht auch, weil ich Mann bin und nicht ganz nachfühlen kann, was das bedeutet. Denn wenn hier steht, sie hatte schwere Blutungen, dann ist es eine Unterleibskrankheit der Frau. Sie hat im Prinzip seit 12 Jahren ihre Regelblutung. Das reicht vielleicht für viele, um jetzt schon das Barmherzigkeit Jesu mit dieser Frau nachzufühlen. Aber ich gebe euch jetzt noch mehr historischen Kontext dazu, was 12 Jahre Blutverlust bedeuten. 12 Jahre Blutverlust bedeutet 12 Jahre Bluten. Das bedeutet Eisenmangel. Das bedeutet Müdigkeit, das bedeutet Schlappheit, das bedeutet ein schlechtes Immunsystem, es bedeutet Krankheiten. 12 Jahre Blutverlust in einer Zeit ohne Tampons und Binden bedeutet Wickel und Leinen und Baumwolle. Es bedeutet ständig waschen, es bedeutet viel Arbeit zu der Krankheit, es bedeutet bei der Hitze im Land Hygieneprobleme. Es ist logistisch unfassbar aufwendig. Heiraten war im Judentum Pflicht. Wenn sie nicht schon vor der Heirat diese Blutung hatte, dann war sie mit 12, 13 Jahren verheiratet. Und es war damals das Heiratsalter. Und dann taucht diese Krankheit auf. Also man kann sich fast sicher sein, dass dieses Problem auch ein Problem ihrer Ehe war. Denn ihm war verboten, in der Zeit mit einer Frau zu schlafen mit ihr, sie zu anzufassen, Gemeinschaft zu haben, während sie ihre Regel hatte. 12 Jahre Blutungen heißt auch 12 Jahre Belastung für ihre Ehe. Im Alten Testament gibt es eine klare Regelung für Frauen, die ihre Blutung hatten. Es steht im 3. Mose 15 ab 19 für die normale Blutung, ab 25 für das Besondere, also für Zwischenblutungen. Sie ist unrein wie zu der Zeit ihrer Monatsblutung. Genauso wird jedes Bett, auf dem sie zu dieser Zeit liegt, und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird unrein. In diesem Fall soll er seine Kleider waschen und sich baden, und er bleibt unrein bis zum Abend. Genau. Wie schwierig ist das? Alles ist unrein. Nicht nur sie, alles, was sie berührt. Und man muss sich nicht nur waschen, nein, man muss sich baden. Diese Frau ist seit 12 Jahren unrein. Seit 12 Jahren verunreinigt sie alles, auf was sie sitzt, was sie berührt. Jede Person, Dinge in ihrem Haus. 12 Jahre Blutverlust bedeuten 12 Jahre keine Berührung von ihrem Mann, keine Beziehung pflegen, keine Menschen zu Besuch. Was für eine Einsamkeit diese Frau erlitten haben muss. Sie durfte natürlich auch nicht mehr in den Tempel, in die Synagoge. Einmal im Monat als Frau, das konnte man verkraften, aber 12 Jahre? Vielleicht war es sogar Jairus selbst, der vor 12 Jahren, in dem Jahr, als seine Tochter geboren ist, zu ihr gesagt hat, sorry, du kannst nicht mehr kommen, bis das vorbei ist. Die Frau war nicht mehr Teil des religiösen Lebens. Ihre Krankheit galt als Leiden, als Plage. Das impliziert, dass die Juden glaubten, sie ist selbst schuld. Sie hat etwas getan und Gott bestraft sie. Ihre Unschuld wurde ihr abgesprochen. All ihr Geld ist weg. Und wenn wir lesen, dass sie unter den Ärzten gelitten hat, dann bedeutet das nichts Gutes. Die Juden waren aufgrund des Verbotes, tote Menschen anzufassen, sagen wir es mal so, nicht sehr gute Ärzte. Eigentlich hatten sie gar keine richtigen Ärzte. Es waren oft die Priester, die das taten. Und im Vergleich zu den Ägyptern, die ja ihre Toten balsamierten und die Organe entnahmen, hatten die Juden nur Tiere und lebende Menschen, um festzustellen, wie was funktioniert. Das ist nicht das beste Forschungsfeld, um Erkenntnisse zu gewinnen. Was zur Folge hatte, dass das jüdische Medizinverständnis für uns sehr, sehr quacksalberhaft rüberkommt. Also sowieso jetzt in der Moderne, aber auch, wenn es um die Krankheit der Frau geht. Aus dem Talmud, ich sag mal so lapidar der Gebrauchsanweisung für die Gesetze im Buch Mose, steht als Rezept für eben diese Blutungen ein recht kurioses: von trinke Wein mit gekochten Zwiebeln, nimm die Asche eines Straußenei in einem Tuch mit. Mein Favorit ist von Rabbi Jochanan: die Frau muss an einer Kreuzung sitzen mit einem Becher Wein in der Hand, von hinten kommt jemand, erschrickt sie, ohne dass sie es weiß, und sagt, steh auf aus seinem Blutfluss, fertig. Oder man nehme ein Gerstenkorn aus dem Kot eines Maultiers, wenn sie es einen Tag in der Hand hält, hat sie 2 Tage Ruhe von der Blutung, wenn sie es 2 Tage, ich glaube eine Woche, und bei 3 Tagen ist es vorbei. Man kann davon ausgehen, dass sie sich vielleicht an die römischen Ärzte gewandt hat, die mit den Römern in Kapernaum waren. Dort gab es eine Garnison. Und die Römer hatten höchstwahrscheinlich ihre eigenen Ärzte dabei. Die Römer haben Blutungen mit Brandeisen behandelt. Ich lasse die Formulierungen jetzt hier weg. Also wenn dort steht, diese Frau hat durch Ärzte gelitten, dann hat sie wirklich gelitten. Dann hatte sie höchstwahrscheinlich Male und Wunden und Verstümmelungen und man weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, jetzt erst vorstellen, wie diese Frau gelitten haben muss, körperlich und seelisch. Und da kommt Jesus in ihrer absoluten Auswegslosigkeit, ohne Geld, alles ist schlimmer geworden. Da kommt Jesus und schon wird er von Jairus vereinnahmt. Es ist wieder dieser Reine, der sich Jesus vereinnahmt, dieser Synagogenvorsteher und all die anderen Leute. Und sie kommt fast nicht durch und sie denkt sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich wieder geheilt, dann werde ich wieder heil, werde ich wieder rein. Und wenn wir den Text im Matthäus-Evangelium schauen, ich habe schon erzählt, dann sagt, wenn ich den Saum seines Gewandes anfasse. Für euch, um das sinnbildlich zu machen, die jüdischen Männer hatten quasi ein Untergewand und ein Obergewand. Das Obergewand war eine, wie eine Art Kleid mit einem breiten Saum. Und an diesem Saum waren Schnüre herabhängen. Und das nennt man den Saum des Gewandes. Und diesen Saum nennt man auf Hebräisch Kanaf. Der Kanaf flattert beim Gehen im Wind. Und die Menschen hat es an Flügel erinnert. Und dadurch ist so eine Art Teekesselchen entstanden. Das Wort Kanaf ist sowohl Flügel als auch Saum des Gewandes. So wie bei uns Haaren und Haaren, ungefähr so. Und jetzt kommt eine wahnsinnig spannende Erklärung zu diesem Saum. Warum hat sie diesen Saum berührt? War es ein magischer Kanaf? War es ein tolles Saum, weil den Jesus anhatte? In Maleachi 3, also das letzte Buch im Alten Testament vor Matthäus 3, Vers 19, das ist eine messianische Verheißung. Das heißt, die deutet auf das Kommen des Messias hin, auf Jesus hin. Und dort geht es um das Recht, das gesprochen wird, wenn der Messias kommt. Und dann steht dort, Vers 20, drücken wir mal weiter. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Heiligkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Wenn der Messias kommt, die Sonne der Gerechtigkeit, dann bringt der Messias was mit? Er bringt Heilung mit. Und wo ist diese Heilung? Sie ist unter den Flügeln. Also die Juden lesen dort, diese Heilung ist unter seinem Kanaf. Aus diesem Grund hat ein Jude, der geglaubt hat, dass die Person der Messias ist, hat sie den Kanaf angefasst, den Saum des Gewandes. Er hat damit Glauben zum Ausdruck gebracht, du bist der Messias. Ich glaube, du bist der Messias. Und in Matthäus 14, 35 lesen wir, viele Leute kamen einfach zu Jesus, haben den Saum seines Gewandes angefasst und alle wurden geheilt. Diese Frau wird geheilt. Auch Jesus spürt, dass Kraft von ihm ausgeht. Jesus weiß, wer es war. Aber ich glaube, er ist nicht fertig mit dieser Frau. Er fragt seine Jünger und die Jünger sagen, schau dich halt um, lauter Leute, fass dich halt einer an, was ist los mit dir? So mäßig. Und Jesus kennt aber diesen Unterschied zwischen Drängeln und diesen Saum berühren. Und diese Frau kommt vor ihn zitternd, denn sie hat was Verbotenes getan. Als eine unreine Frau einen jüdischen Rabbi berührt. Normalerweise hätte sich Jesus jetzt baden müssen, und es wäre nichts mehr gewesen mit Tochter heilen und 12-jähriges Mädchen und angesagte Frau, die man unbedingt heilen muss. Nein, Jesus und wir haben diese Frau vor uns, die seit 12 Jahren leidet, die kein Geld mehr hat, die allein ist, die Schrecklichstes vermutlich erlebt hat, ausgeschlossen aus der religiösen Gemeinschaft, als von Gott Bestrafte abgestempelt. Und in ihrer Verzweiflung kommt sie vor Rabbi Jesus, den sie verunreinigt hat. Und Jesus, er sieht diese Frau, er sieht ihren Schmerz, er sieht diese 12 Jahre und sagt, meine Tochter, dein Glauben hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Warum ist das ein Akt der Barmherzigkeit? Meine Tochter, das ist eine liebevolle Anrede, eine Vertrautheit. Er sagt nicht Weib, er sagt nicht Frau. Es ist eine Anspielung darauf, dass sie eine Tochter Abrahams ist. Du bist eine Tochter Abrahams, du bist eine Tochter des Glaubens, du bist ein vollwertiges Mitglied unserer Gemeinschaft, du bist Teil. Bei aller Ausgrenzung, die sie erlebt hat in den 12 Jahren davor, nimmt Jesus sie wieder mit rein. Er sagt, meine Tochter. Er sagt nicht, Gott hat dich geheilt. Er sagt nicht, ich habe dich geheilt. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt. Er würdigt den Glauben dieser Frau, die sich nichts mehr zutraut. Diejenige, die ihren Glauben nicht leben konnte, die nicht mehr Teil der religiösen Gemeinschaft war, die bekommt in aller Öffentlichkeit einen Glauben bescheinigt, der rettet. Einen Glauben, der heilt. Einen großen, heilsamen Glauben. Und er sagt, geh in Frieden, gesund von deiner Plage, den Frieden Gottes zu wünschen. Sie ist nicht eine von Gott Geplagte. Er wünscht ihr den Frieden Gottes, die Gunst, das Wohlwollen. Sie ist nicht abgelehnt, von Gott distanziert, bestraft. Du bist unter der ganzen Gunst Gottes. Er sagt diesen Satz und sie wird nicht nur körperlich geheilt. Ihre Würde wird wiederhergestellt. Ihre Person wird von allen Vorurteilen befreit. Und ich finde, hier wird deutlich, wie ungeheuer wiederherstellend, wie barmherzig das Verhalten Jesu ist, wie wahnsinnig schön das ist. Obwohl die Frau unrein war, obwohl sie ihn unrein gemacht hat, hat Jesus einen Maßstab der Barmherzigkeit angelegt und sie befreit. Und ich bin noch immer gebannt von dieser Geschichte, von dem Erbarmen, das Jesus mit dieser Frau hat und von dem Wert, den er ihr zuspricht. Gott will Barmherzigkeit. Er will keine Opfer. Er hat an Liebe wohlgefallen. Was machen wir damit? Was tun wir mit dieser Information? Für mich ergeben sich daraus zwei Hoffnungen und zwei Zusagen. Zum einen, für mich persönlich, Gott ist barmherzig. Er sieht mich, er sieht dich in deiner Situation, er hat Erbarmen mit dir. Er möchte barmherzig sein. Er hat Gutes mit dir vor, wenn wir zu ihm kommen. Du glaubst an ihn als Messias, du kommst zu ihm, er spricht dir Gemeinschaft zu. Er möchte dich ausfüllen, er möchte es ausfüllen, was dir fehlt. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber wir dürfen überzeugt sein davon, dass Gott es liebt, barmherzig zu sein. Und die zweite Hoffnung und Zusage ist, wir dürfen Mittler dieser Barmherzigkeit sein. Wir können uns entscheiden, ob wir Kranke sehen, den Bedürftigen sehen, der in unser Leben tritt, oder ob wir den Sünder sehen, der in unser Leben tritt. Wir können den Notleidenden sehen oder den Taugenichts. In uns ist diese Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, der diese Worte des Zuspruchs tun kann, der Gemeinschaft schaffen kann, der heilen kann. Die Frage ist, tun wir das? Durch den Blick auf den Bauplan, auf Gottes Wort, auf die Bibel, wenn wir da drauf schauen und genau hinschauen, dann können wir den Maßstab sehen. Durch die gesamte Bibel ist erkennbar, dass Gott barmherzig ist, dass er liebend ist. Und gerade im Neuen Testament betont Jesus den liebenden Vater, dieses Bild Gottes der Barmherzigkeit. Und lasst uns gemeinsam immer wieder auf Gottes Wort schauen und vergleichen. Benutze ich denselben Maßstab wie Jesus, wenn ich Leute sehe um mich herum? Nicht nur als barmherzige Taten, sondern als Lebenseinstellung. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Maßstab der Barmherzigkeit haben. Und dafür will ich beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Ja, großer Gott, ich danke dir, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du ein großer Gott bist, dass du uns liebst und dass du das Beste für uns willst, Herr. Und ich danke dir, ja, dass wir von dir erzählen dürfen, dass wir dich weitergeben dürfen und deine Barmherzigkeit weitergeben dürfen, dass sie durch uns fließen darf, dass wir nichts neu erfinden müssen, sondern dass wir das, was wir von dir bekommen haben, einfach weitergeben dürfen an die Menschen um uns herum, Herr. Und ich bitte dich, verändere unseren Blick, verändere unseren Maßstab, auf den wir, wie wir auf Dinge sehen, Herr. Und ja, füll du uns mit deinem Geist und mit der Barmherzigkeit und Liebe untereinander für die Menschen um uns herum. Und lass uns erkennen, wie groß und barmherzig du bist, Herr. Amen.